Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Vor gut einem Jahr, da zog sich das westliche Militärbündnis aus Afghanistan zurück und überließ letztlich das Land den Taliban, die innerhalb weniger Tage wieder an die Macht kamen. Und wie schon 1996 leidet jetzt auch gerade die erst aufblühende Filmlandschaft Afghanistans unter den neuen Machthabern. Wie sich das afghanische Kino innerhalb dieses letzten Jahres verändert hat, ist gleich unser Thema. Vor ziemlich genau einem Jahr, da übernahmen die Taliban erneut die Macht im kriegsgebeutelten Afghanistan. Seitdem wurde die Presse-, Meinungs- und Kunstfreiheit wie schon Mitte der 1990er Jahre massiv eingeschränkt. Das betrifft natürlich auch das Kino. Und das ist besonders tragisch, denn gerade das afghanische Kino erlebte in den letzten Jahren so etwas wie eine neue Blüte. Es gab viele Filmemacherinnen und Filmemacher, die auch international für ihre Arbeiten anerkannt wurden. Wie geht es diesen Filmemachenden heute? Wie steht es um die Kinolandschaft in Afghanistan überhaupt? Wie hart greift das Bilderverbot der Taliban auf die Filmszene vor Ort? Darüber konnte ich mit dem Journalisten und Autoren Martin Gerner vor der Sendung sprechen. Gerner selbst organisiert seit Jahren in Deutschland Filmfestivals und Filmreihen zum afghanischen Kino und vor der Machtübernahme hat er auch in Afghanistan Filmfestivals besucht. Ich wollte von ihm zunächst wissen, wie es denn um die afghanischen Kinos jetzt überhaupt bestellt ist. Haben sie geöffnet? Zeigen sie Filme?
Ja, gute Frage. Bis August 21 gab es etwa ein Dutzend Kinos in Kabul noch, wobei zunehmend diese geschlossen waren wegen der Sicherheit, die eben als die Taliban noch in der Opposition waren und Anschläge verübten, die Kinobesucher eher aus den Kinos hielten. Jetzt gibt es neue Direktiven, wo die neuen de facto Machthaber eine deutlich andere Tonalität an den Tag legen. Aber, und das ist interessant, man findet im Netz etwa bei den Medien, die nach wie vor online sind, Fernsehen, Hinweis auf die staatliche Produktionsgesellschaft Afghan Film, die hat neulich zwei neue, kürzlich gedrehte Dokumentarfilme gezeigt, vor 40 Personen, die meisten männlich und Turbanträger. Und da ging es um den Wiederaufbau und die Reparatur einer Autobahn und einer Brücke im Westen Kabuls. Man hat viele Schwenks gesehen. Es war übrigens ein Fernsehbericht, der interessanterweise durch eine junge Frau vorgestellt wurde, die ein lockeres Kopftuch trug. Und der neue Direktor von Afghan Film sagte, Zitat, wir versuchen Unterhaltung zu produzieren, um die Aufmerksamkeit von Ausländern zu wecken, damit sie Afghanistan besuchen kommen, Zitat Ende. Also das ist ein Topos, den man mittlerweile häufiger findet, Stichwort Anerkennung finden, Stichwort aber auch zu zeigen, dass das Land sicherer geworden ist. Das stimmt auch zum Reisen im Land. Sabihullah Mujahed, der für Information und Kultur in dieser neuen de facto Regierung zuständig ist, sagte, Zitat, Afghanen sollen Filme machen über ihre Bedürfnisse, Zitat Ende. Was aber genau damit gemeint ist, hat er offen gelassen und die wenigen Filmemacher, Produzenten, die da waren, die haben gesagt, ja, wenn wir einen Film oder TV-Serien wie in den Vorjahren produzieren sollen, dann geht das nicht ohne weibliche Darsteller und ohne Musik. Also da merkt man schon, wo der Schuh drückt.
Aber das ist ja ganz interessant, denn wenn man sich an die erste Taliban-Herrschaft ab Mitte der 1990er Jahre erinnert, in der es ja de facto ein Bilderverbot gab, ja, Kinos wurden geschlossen, Filme des Filmarchivs wurden verbrannt. Gehen denn jetzt die neuen Taliban anders auch mit dem filmischen Erbe des Landes um als ihre Vorgänger?
Ja, einige Unterschiede sind ganz offenbar. Sie haben das ja eben schon angedeutet. 1996 wurden Teile des Archivs zerstört, zum Teil verbrannt. Kopien allerdings, die Originale hatten verantwortliche Mitarbeiter von Afghan Film in Sicherheit gebracht, Gott sei Dank. Jetzt ist ein Archiv, Filmarchiv, befindet sich mittlerweile im Präsidentenpalast seit einigen Jahren und soll, das wurde auch gesagt, unangetastet bleiben. Das ist auch für die deutsche Seite nicht ganz uninteressant, denn Deutschland und Frankreich haben erhebliche Gelder in die Digitalisierung afghanischer Filmbestände gesteckt.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass vor der jetzigen Machtübernahme der Taliban immer immer mehr Regisseurinnen und Regisseure aus Afghanistan auch plötzlich international in Erscheinung getreten sind. Wir sahen Spielfilme aus Afghanistan auf großen Filmfestivals, egal ob Cannes oder die Berlinale. Wie würden Sie denn diese internationale Wahrnehmung dieser Filme, aber auch der FilmemacherInnen beschreiben?
Ja, für uns oder für die meisten von uns ist das plötzlich geschehen und vor allen Dingen, in der Tat, haben Frauen zuletzt für Furore gesorgt. Wenn man aber regelmäßig vor Ort war, dann kann man das schon als einen wachsenden Prozess bezeichnen. Ich denke da vor allen Dingen oder als erstes an Roya Sadat, die ein internationales Frauenfilmfestival noch bis 2019 in Kabul durchgeführt hat, mit rotem Teppich, klein Hollywood, wirklich sehr beeindruckend. Ich war damals in der Jury als jemand, der auch Filmfestivals zu Afghanistan in Deutschland kuratiert hat über die vergangenen Jahre. Und negativ anzumerken, dass damals überhaupt keine internationale, zumindest europäische Presse da war, die hätte beobachten können, ja, wie Film unter Ausnahmebedingungen in diesen ganzen 20 Jahren entsteht, wie junge, extrem junge, zum Teil unter 18-jährige Filmemacher und Filmemacherinnen da sind. Flexibel, kreativ, viel autodidaktisch, mit wenig Geld und trotzdem mit Handschriften. Themen kann man ahnen, vor allen Dingen patriarchalische Gesellschaft, häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Korruption. Und damals, 2019, war die Rückkehr der Taliban schon ein Thema, über das wir sehr viel, sehr offen, sehr besorgt geredet haben. Also es ist nicht vom Himmel gefallen und trotzdem oder gerade deswegen haben die meisten von Rang und Namen das Land mittlerweile verlassen im Zuge der Evakuierungen.
So ist es. Einige sind dann ja auch nach Deutschland geflohen oder dann über Deutschland weitergeflohen. Die Regisseurin Shahrabanu Sadat oder auch der Regisseur Hassan Fassili waren ja auch schon bei uns im Programm zu Gast und haben über ihre Flucht gesprochen. Inwieweit würden Sie denn sagen, erschweren jetzt Flucht, Evakuierung, Umsiedlung überhaupt jetzt die Filmarbeit dieser Autorinnen und Autoren?
Wenn Sie sie selbst fragen würden, würden die meisten sicherlich sagen, im Kern, sie haben alles verloren. Die meisten durften ja bei der Evakuierung nur 7-8 Kilo, einen kleinen Rucksack mitnehmen und mussten innerhalb von wenigen Stunden aufbrechen. Das heißt, Laptops, Harddrive-Disk, Kameras, Ausrüstungen von Studios, also das Studio von Roya Sadat entspricht einem professionellen Produktionsstudio-Standard in Europa durchaus. Alles das ist zurückgelassen und vielleicht am wichtigsten, die zwei Sachen, die mir einfallen, sind die Drehorte, sind natürlich verloren gegangen. Diese Filmemacher, ja, gewöhnen sich an ihr neues Leben hier langsam, aber wollen natürlich weiter ihre Stoffe über ihr Land drehen, gerade jetzt. Und die Teams sind aber, das merkt man bei Roya Sadat, versprengt, sowohl drehende Teams als auch Darsteller, nicht nur ja, in Europa, sondern in der ganzen Welt. Deshalb macht sie zum Beispiel jetzt mit Hilfe von amerikanischen Operveranstaltern erstmal eine Oper, wahrscheinlich bis sich diese Dinge wieder gefunden haben. Auf der anderen Seite, das will ich, weil Sie eben angesprochen haben, Deutschland, es sind in der Tat nicht nur mit der Evakuierung 2021, sondern seit 2015 Filmemacher wie Hassan Fassili, dessen Film Midnight Traveler auf der Berlinale, aber auch weltweit ein Erfolg war, hier gelandet. Aber ich würde sagen, auch ein knappes Dutzend von Filmemacher und Regisseurinnen, die ja wir noch nicht genug wahrgenommen haben. Weshalb ist das spannend und interessant? Weil afghanische Filmgeschichte migriert ist, geflohen ist nach Deutschland und aus meiner Sicht Teil der deutschen Filmgeschichte geworden ist, aber noch wenig rezipiert. Und das führte dann bei Hassan Fassili vor 2 Jahren zu so absurden Zuständen, dass er Residenzpflicht hatte in seiner Unterkunft in Deutschland, in seinem Wohnheim und zugleich aber auf vielen Festivals bejubelt wurde. Und wir unter anderem uns bemüht haben, eine Reiseerlaubnis für ihn zu kriegen, die dann über Politik und schnelle Maßnahmen ging. Aber das sind so die Absurditäten und die sind eigentlich ein Film selbst wert.
Müssten eigentlich diese Regisseurinnen und Regisseure einen wesentlich einfachen Zugang auch zur deutschen Filmindustrie erhalten? Ich meine, wir sehen das ja jetzt mit ukrainischen geflüchteten Regisseurinnen und Regisseure, die schon sehr stark an die Hand genommen werden. Man hat das Gefühl, dass da die Förderprogramme sehr schnell plötzlich auf den Beinen standen. Bei den afghanischen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen war das anscheinend ja nicht der Fall, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, das ist eine Aufgabe, das sehe ich auch so, sie einzubeziehen, erstmal auch bei Ankunft relativ schnell zu informieren. informieren darüber. Einige sind ja jetzt Inhaber eines Stipendiums der Martin-Roth-Initiative, also was der Bund für Künstler aufgelegt hat und Künstlerinnen. Und auf der anderen Seite müssen die sich auch zum Teil etwas mehr bewegen. Ich denke da durchaus an das Sprachliche. Also selbst das Englische ist bei einigen noch nicht so, dass man sich ohne Übersetzer gegenüber sitzen kann. Und dann ist es aber natürlich aufgrund dieser deutsch-afghanischen Geschichten, die jetzt zusammenwachsen, ich kriege das ja mit, viele wollen durchaus deutsche Stoffe drehen, kennen aber die Förderlogiken in Deutschland noch nicht. Und die Produzenten und die Sender haben noch vorsichtige Beziehungen zu einigen wenigen. Aber da gibt es noch so viele andere, die auch ihre Kollektivideen von früher noch weitertragen, aber sich noch fremd fühlen in dieser Welt. Also da sind noch Aufgaben für die Zukunft und sicherlich die Ukraine liegt näher an europäischen Produktionsbedingungen, Usancen. Das Kulturelle spielt da eine große Rolle, aber das kann man alles mit gutem Willen in begrenzten Zeiten überwinden.
Wenn wir noch zum Ende unseres Gesprächs hin her gerne nach Afghanistan zurückblicken, sind ja auch nicht alle vielleicht geflohen, einige sind vielleicht auch dort geblieben. Welche Möglichkeiten bleibt es denn so aufstrebenden Filmemacherinnen und Filmemacher, von denen Sie erzählt haben, vor Ort, zu Hause einen Film zu machen?
Ja, das frage ich mich auch. Ich habe in diesem Bereich, aber auch im journalistischen Bereich, viele Kollegen aus Afghanistan verloren und nach Deutschland gewonnen, wenn man so will. Und deshalb ist auch die Kommunikation in das Land rein jetzt schwerer. Aber weil so viele afghanische Filmemacher von Renommee im Ausland sind und das haben kommen sehen, engagieren sie sich aus dem Ausland auch. Ähnlich wie bei TV- und Radiomedien hoffe ich, dass Initiativen entstehen, die Kooperationen vielleicht auch über die Ferne, wie man das ja mit Produktionsfilmen und Konfliktländern in der Vergangenheit hatte, möglich machen und es auch die neuen de facto Machthaber da Dinge nicht total verbieten.
Sagt der Journalist, Autor und Filmkurator Martin Gerner. Er sprach mit mir über den Zustand der afghanischen Filmszene ein Jahr nach der Machtübernahme durch die Taliban. In Frankreich, da ist die Fête du Cinéma, also das Fest des Kinos, ein Riesenerfolg und eine feste Institution. An 3 bis 4 Tagen im Jahr darf dann jeder und jede Französin für 4 Euro ins Kino. Und dieser Preis, der gilt dann für alle Filme und alle Kinos und zu jeder Uhrzeit. Und allein in diesem Jahr kamen an diesen 4 Tagen Fête du Cinéma, Anfang Juli war das, 3,2 Millionen Zuschauer frankreichweit in die Kinos. Seit Jahren versucht auch die deutsche Kinobranche ein ähnliches Event zu organisieren, aber das scheiterte immer wieder an unterschiedlichen Widerständen und Wünschen seitens von Verleihern und Kinobetreibern. Doch jetzt, am 10. und am 11. September, soll es nun endlich soweit sein. Das Kinofest, wie es heißen wird, kommt auch nach Deutschland. Jörg Taschmann hat sich in der Branche umgehört und hat auch skeptische Stimmen eingefangen.
In 4 Wochen soll das große Kinofest nun endlich auch in Deutschland steigen. Am 2. September Wochenende kann man in allen teilnehmenden Kinos in Deutschland jeden Film für 5 Euro sehen. Ob wirklich alle Kinos in Deutschland teilnehmen werden, ist derzeit nicht ganz klar. CineStar, die größte Kinokette Deutschlands, hat das Ereignis auf der Homepage unter dem Slogan »Zusammen glücklich sein« gut platziert. Auch einzelne Programmkinos engagieren sich, wie Sven Weser, Geschäftsführer des Dresdner Programmkinos Ost.
Ich freue mich wirklich sehr, dass das Kinofest, das es seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich in Frankreich gibt, nun nach Deutschland kommt. Ich würde sagen, endlich. Wir werden als Programmkino Ost auf jeden Fall an diesem Kinofest aktiv teilnehmen. Und es bietet in einer Zeit, in der die Wahrnehmung fürs Kino viel zu weit nach hinten gerutscht ist und in einer Zeit, in der der Besuch von öffentlichen kulturellen Veranstaltungen wie auch Kino sich bei weitem noch nicht wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit befindet, die Möglichkeit, eine große öffentliche Aufmerksamkeit fürs Kino zu erzielen.
Seit Januar wurden in Deutschland bisher nur 40 Millionen Kinozuschauer gezählt. In Frankreich sind es im gleichen Zeitraum immerhin 80 Millionen. Im Vorjahr waren Filme wie Nomadland oder Der Rausch die Zugpferde der Programmkinos und trotzten dem Besucherschwund. Dieses Jahr funktionieren in Deutschland nur noch Hollywood-Hits wie Top Gun Maverick oder Minions. Für Verleiher von Arthouse-Filmen ist die Lage ziemlich ernst. So stellt sich die Frage an den Geschäftsführer des Berliner Piffel-Verleihs, Hans-Christian Böse, ob vom Kinofest ein positives Signal ausgehen könnte.
Ich würde sagen, die ganz große Euphorie bezüglich des Kinofestes ist noch nicht da. Kann natürlich sein, dass sich dann noch eine Dynamik entwickelt, wenn der Hochsommer und diese lange 35-Grad-Phase vorbei ist, dass sich da noch mal mehr Optimismus und mehr Dynamik ergibt. Das lässt sich im Moment schlecht einschätzen, weil wir haben den Hochsommer und wir haben im Schnitt sehr, sehr bescheidene Besucherzahlen, die im Arthouse-Bereich bei 35% der Vorpandemiezeit liegen, und zwar stabil. Also insofern ist der Optimismus gedämpft und gleichzeitig hofft man, dass es was hilft.
Wie weit das Kinofest vom Publikum erfolgreich angenommen wird, hängt vom Engagement und Einsatz der teilnehmenden Kinos ab. Verleiher wie Piffel sind bereit, bei guten Ideen ihre Filme den Kinos für Previews vorab bereitzustellen. Hans-Christian Böse.
Es gibt immer Kinos mit Ideen, auch mit sehr schönen Ideen. Ich kann jetzt sagen, ganz aktuell, weil wir im September einen Film starten, der heißt Die Küchenbrigade. Es gibt jetzt ein Kino, was sagt, wunderbar, dass wir diesen Film vorher kriegen können. Wir machen kulinarisches Kino und bieten Essen mit an, womöglich mit einer Flüchtlingsinitiative, weil es in dem Film auch ein bisschen darum geht. Solche Ideen sind hervorragend.
Hans-Christian Böse ist auch im Vorstand von der AG Verleih, die zusammen mit anderen Branchenorganisationen das Kinofest mit unterstützt. Leopold Grün war 2 Jahre lang Geschäftsführer der AG Verleih und ist seit 2020 Geschäftsführer bei Vision Kino, die bei Kindern und Jugendlichen Film- und Medienkompetenz fördern will. Leopold Grün sieht das Kinofest durch den Preis von nur 5 Euro auch als Chance für Familien, Jugendliche oder Kinder, die sich den normalen Eintrittspreis von weit über 10 Euro nur selten leisten können. Er sieht aber auch schon in die Zukunft und meint:
Entscheidend wird ja sein, dass aus so einem Kinofest, aus so einer Idee, aus so einem Impuls dann auch wieder etwas entsteht, dass dann Ideen entstehen, wie man quasi, bei uns ist es die junge Zuschauergruppe, eben neben einem Festival, was die Schulkinowochen sind und was dieses Kinofest darstellt, dann eine Verstetigung schafft. Was kann das Kino im Alltag und Freizeitbereich der Kinder und Jugendlichen tun? Was können wir in der Vorschule tun? Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten und das muss sich verstetigen. Da reicht ein Fest nicht.
Genau das gilt aber vor allem für die ältere Zielgruppe, die nach einer langen Phase der Verunsicherung durch Corona wieder ins Kino finden muss. Entscheidend für den Erfolg des Kinofests wird sein, dass die Branche, also Multiplexe, Programmkinos, kleine Verleiher und die Majors an einem Strang ziehen. Gerade die Majors haben attraktive Hollywood-Filme bewusst verschoben und nicht vorab bereitgestellt, weil sie durch den attraktiven Preis von 5 Euro Einkommenseinbußen befürchten, berichtet Sven Weser, der zum Abschluss betont:
Ich kann nur hoffen, dass so viele Kinos wie möglich sich an diesem Kinofest beteiligen und dass die momentan noch etwas holprigen Vorbereitungen, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, demnächst der Vergangenheit angehören. Die sind sicherlich begründet in den brancheninternen Streitereien und Querelen. Aber in den nächsten Tagen und Wochen wird sicherlich eine breite Kampagne ausgerollt werden, die dieses Kinofest in den Fokus der Öffentlichkeit stellt.
Erwartungen und Hoffnungen der hiesigen Kinobranche an das anstehende Kinofest in Deutschland, gesammelt für uns von Jörg Taschmann. Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind für unseren Blick auf die 75. internationalen Filmfestspiele von Locarno. Und immer auch der ultimative Geheimtipp dieses Festivals ist die Sektion Die große Retrospektive. Dieses Jahr gewidmet niemand Geringerem als dem Regisseur Douglas Sirk.
Andre?
Mademoiselle.
Oh, Monsieur Beat. That is such a surprise.
Cut, cut, cut it! Cut it, cut it, cut it! Stop it, stop it, stop it! Are you paralyzed? And you're not much better.
Da müssen Sie sehr vorsichtig sein, wenn Sie sich festlegen, denn das kann ein großer Erfolg sein. Es kann ein großer Schaden auch für Sie sein, wenn Sie sich irren, nicht wahr? Denn natürlich sind große Vorbereitungen, Reklame und so weiter, alles das dafür nötig. Und das läuft ins Geld. Und wenn die Enttäuschung nachher groß ist, schlägt es auf sie zurück. Man sagt, er hat keine Ahnung und so weiter. Ich bin immer unsicher, muss ich sagen. Ich bin selbst noch nach den Versicherungen der Zeitung, meinetwegen, des Publikumsbeifalls, bin ich unsicher, ob ich das getroffen habe, was ich eigentlich machen wollte.
Ja, gehört haben wir hier Detlef Sierck, Theaterregisseur in den 1920er Jahren in Deutschland, später dann Filmregisseur bei den Nazis in der UFA. Er ging dann ins Exil nach Amerika und wurde als Douglas Sirk mit vor allem seinen Melodramen eine richtige Kinolegende. Ein Regisseur, der vor allem Regisseure inspirierte, wie Rainer Werner Fassbinder oder Todd Haynes. Und bei den 75. Internationalen Filmfestspielen von Locarno waren die Filme von Douglas Sirk, die dort in der Retrospektive gezeigt wurden, eine wahre Rettungsinsel für die vom zeitgenössischen Kino ermüdeten Festivalaugen. Auch von deinen Augen, Anke Lewicke ist bei mir im Studio, 17, 18 Filme hast du von Detlef Sirk in den letzten Tagen gesehen. Douglas Sirk, Verzeihung, jetzt bin ich selbst schon durcheinander gekommen, Anke. Auch für dich ein Glück.
Ja, pures Glück. Wir saßen ja in einem tollen Kino Rex mit den roten Ledersitzen immer in der letzten Reihe. Vielleicht, weil wir uns ja schützen mussten vor den mächtigen Gefühlen, mit denen eben, von denen Douglas Sirk immer erzählt. Ja, und das Schöne bei Douglas Sirk ist ja, dass er das Genre des Melodramas ernst genommen hat und eben auch die Verzweiflung seiner Helden und Heldinnen. Und diese leiden eben an den äußeren Umständen, an der Enge des Kleinbürgertums, an ihrer Herkunft, an den Klassenverhältnissen. Das sind äußere Bedingungen, aber es gibt immer noch was anderes. Vielleicht leiden sie auch an sich selbst. Vielleicht sind sie selbst auch nicht in der Lage, ihre Gefühle zu leben. Also diese Ebene gibt es immer auch noch bei Douglas Sirk. Und vielleicht sind deshalb seine Melodramen so wuchtig, weil sie auch immer etwas von einer antiken Tragödie haben.
Hören wir noch ein bisschen diese Helden und natürlich Douglas Sirk selber.
Look here, is it customary for Mr. Fleming's secretary to pass judgment for his boss?
Mr. Fleming never makes a move without me. In fact, he very frequently has me take his young ladies out to dinner in order to talk things over.
Thanks, I'll go hungry.
Die Kamera hat mich eigentlich auch nie enttäuscht in meinem Leben. Wenn ich die entsprechende Linse drin hatte, das entsprechende Licht war gerichtet auf die Gesichter und so weiter, habe ich immer gesehen, dass das durchgekommen ist. Und nicht das Schauspielerische. Es ist ja so, der Stil ist der tiefste Ausdruck der Persönlichkeit. Mir ist ein schlechter Film, der beim Publikum keinen Anklang findet und der Anlass zu schlechten Kritiken ist, ist mir immer noch lieber als ein hochgelobter, glatter, nichtssagender Film. Ohne den Ausdruck einer Persönlichkeit dahinter.
Anke, dieser Stil, von dem er gerade gesprochen hat, dieser persönliche Stil, den er gerne gehabt hätte, hat er ihn denn dann letztendlich entwickelt?
Ja, auf alle Fälle. Rainer Werner Fassbinder hat ja immer gesagt, er war der zärtlichste Regisseur, weil er seine Figuren einfach geliebt hat. Und diese Zärtlichkeit ist bei ihm wirklich zur Visualität geworden, zu seiner filmischen Form. Also das Licht, der hat seine Figuren nie ausgestellt. Das war eher immer ein warmes Licht, was so ein bisschen Rückendeckung gegeben hat. Und auch diese satten Farben des Technicolors war immer so was Schützendes. Und er hat eben auch nie mit Nahaufnahmen gearbeitet, sondern seine Figuren immer in ihrer Umgebung gezeigt. Dadurch sind seine Bilder so spannungsgeladen. Und gleichzeitig gibt es immer wieder den Blick aus dem Fenster unten aufs Leben oder in ein Haus, in eine Wohnung rein, wo ein Leben stattfindet, wo die Figuren nicht daran teilnehmen können.
Soweit unser kleiner, sehnsuchtsvoller Blick auf das Kino von Douglas Sirk. Denn ab jetzt in der Sendung interessiert uns die Gegenwart, das Kino von heute. Und wir legen auch gleich los mit einer Regisseurin aus Deutschland, die ihre Geschichte nur anhand der Bilder erzählt. Ein Boot mit 5 jungen Menschen, sie durchqueren das Mittelmeer, fasziniert und verträumt und immer auf der Suche nach den Spuren und auch dem Geist der französischen Fremdenlegion. Immer wieder entfernt sich dabei die Kamera von dieser Bootsgemeinschaft, entwickelt ja ein Eigenleben, sie taucht dann ab ins Wasser, lotet Echos aus der Gegenwart, der Vergangenheit. Es geht um Sagen, aber auch um Filmgeschichte. So ungefähr muss man sich den Spielfilm Human Flowers of Flesh von Helena Wittmann vorstellen, der seine Weltpremiere vor ein paar Tagen im Wettbewerb des Locarno Filmfestivals gefeiert hat. Und Anke Lewicke ist noch bei mir im Studio. Ich weiß, dass der Film auch dich begeistert hat. Irgendwie schafft sie es ja, diese ja noch recht junge Regisseurin, ein Kino zu machen, das nicht klassisch erzählt mit Plot und Handlung, sondern uns mit diesen Bildern hypnotisiert.
Ja, man könnte doch auch vielleicht von einem reinen, puren Seherlebnis sprechen. Du hast das ja gerade mit den Fremdenlegionären angesprochen und über die sagt man ja immer, dass sie so eine Sehnsucht haben, in die Fremde, in die Ferne zu ziehen, aber dass die letztlich unstillbar ist. Und genau dieses Gefühl, dieses ewige Fernweh, aber auch die Melancholie, aber manchmal auch das Glück, einfach an einem Ort zu sein, hat sie ja in ihren Bildern drin und diese Bilder öffnen sich für uns. Also durch unseren Blick sind wir auf einmal mittendrin. Es gibt für mich nicht mehr so diese Trennung zwischen Bild und mir, sondern ja, es findet sowas statt wie im Tiefschlaf, so ein Kontrollverlust und ich übergebe mich gerne diesen schönen Bildern.
Hören wir doch die Regisseurin selbst und mein Treffen mit ihr vor ein paar Tagen am Lago Maggiore.
Der Lago Maggiore, ein perfektes Setting eigentlich für die Premiere ihres zweiten Spielfilms, Human Flowers of Flesh. Wie haben Sie eigentlich die Premiere dieses Films in Locarno selber erlebt?
Also stimmt, wir sitzen hier am See. Es ist aber genau Süßwasser. Trotzdem, das Wasser ist es gut zu haben, man spürt es auch in der Luft und das gefällt mir. Also ich glaube, es ist der Sommer vor allem, der mich froh macht. Ich wollte diesen Film sehr, sehr gerne im Sommer zeigen.
Dann tauchen wir ein in den Film Human Flowers of Flesh. Da ist ja wieder die Faszination mit dem Wasser. Das hat ja schon bei Drift recht gut funktioniert. Jetzt gehen wir weiter. Und es kommt noch eine Ebene hinzu, und über die werden wir sicherlich etwas länger reden, die Faszination mit der Fremdenlegion.
Ich bin auf die Fremdenlegion gestoßen, wirklich. Ich habe sie gesehen und habe natürlich mich gefragt, warum gibt es die noch? Und die sind da. Und dann kamen ganz, ganz viele Fragen. Und keine abschließenden Antworten, aber natürlich Erkenntnis oder so für mich da. Also diese Präsenz vom Militär in unseren Gesellschaften, was eigentlich nicht sich besser. Das ist das eine. Auf der anderen Seite war ich mit dem Meer beschäftigt und habe es diesmal auch so in die Erzählweise übernommen, die Struktur. Wie ist es eigentlich, wenn wir wirklich jeden Moment für sich im Moment sind und die Möglichkeiten, die daraus entstehen, viele sind. Wie funktioniert das? Und dass dann alles ineinander fließt, Geschichte, Landschaft, dass sich alles ineinander einschreibt und es eben diese ganz klare Abgrenzung überhaupt nicht gibt, weder in der Zeitlichkeit noch in der Räumlichkeit oder in der Körperlichkeit. Das hat mich interessiert und das war der Weg.
Wir folgen einer Gruppe von 5 Menschen, die sich auf eine Überfahrt begeben durchs Mittelmeer. Und es, für mich ist der Film so ein bisschen gebaut wie ein Echolot. Er besteht aus, der Film fängt ein, viele Echos aus unterschiedlichen Sphären. Und die eine, haben wir gerade gehört, ist die Fremdenlegion. Und ich wollte wissen, also der Film zeigt sich auch fasziniert mit dem Leben, mit der Existenz der Fremdenlegion. Aber ich hatte das Gefühl, dass der militärische Kontext auch wirklich ein fernes Echo ist. Wir hören mal Schüsse. Es geht also um Fremdenlegion jenseits des klassischen militärischen Begriffs von Fremdenlegion.
Ja, ich glaube, es geht um eben diese Präsenz, was eben schon angeklungen ist, weil es ja auch so ist, in Deutschland ganz stark, aber überhaupt in Europa, dass das natürlich in unserem alltäglichen Leben nicht so offensichtlich präsent ist. Aber natürlich sind wir militarisierte Gesellschaften. Es ist offensichtlich, aber auch so, auch vorher war das natürlich schon. Und als ich den Film gemacht habe, das war vorher. Und ich wollte das sozusagen, dass das an die Oberfläche kommt, dass es eine Realität dahinter gibt, dass dieses Training einen Zweck hat. Das hat eine Bedeutung. Und das hat auch eine Bedeutung von uns in Relation zu anderen Ländern, für uns, die wir hier leben. Jetzt sind wir in der Schweiz, das ist sehr, sehr absurd. Da ist man wirklich in der Bubble und das ist ja schon auch beunruhigend, finde ich.
Der Film ist angereichert mit sehr viel Material. Es gibt Momente, wo die Figuren sich einander Texte vorlesen. Und es schien auch wichtig zu sein, dass die Texte immer auch wieder in der jeweiligen Fremdsprache erscheinen, also Portugiesisch unter anderem. Es gibt aber auch Postkarten, die auf, sagen wir mal, klassische Ära der Fremdenlegion verweisen. Gerade Algerien, das ist ja auch ein kolonialpolitisch sehr interessantes Thema. Wie haben Sie das eigentlich gebaut, diese ganzen Materialien, diese Quellen, die Sie dann quasi ja, in die Einheit des Films fügen?
Ja, es ist eigentlich genau, wie Sie sagen, das ist Material im Prinzip. Das sind alles Dinge, konkrete Dinge, aber auch Texte, Ideen, Versatzstücke glaube ich, die sich zusammengefügt haben, aber für mich. Also die miteinander in Beziehung stehen und die ich dann natürlich über den Film nochmal in Beziehung gestellt habe. Aber wenn wir Postkarten sehen aus den 50er Jahren, dann erzählt das ganz viele Sachen auf. Also wir sehen einmal diese Stadt, aber auch diese starke Präsenz der Fremdenlegion, also was die bedeutet hat für diese Stadt, die haben diese Stadt aufgebaut. So, und das verweist eben auf diese Kolonialmacht Frankreichs über dieses Land, die super brutal war. Und dann sind sie gegangen und diese Soldaten haben aber auch geschrieben aufs Festland, Postkarten. Das ist irgendwie so, das ist natürlich aus einer anderen Zeit, aber da ist was ganz Intimes, weil es immer um Familien und Lieben und sonst was ging. Also, und deswegen, es gibt so viele Schichten, die wollte ich reinbringen. Genauso ist es mit den literarischen Sachen. Die hatten für mich, standen die in direktem Zusammenhang und deshalb sind sie drin.
Wir haben schon, als wir über Drift, ihren ersten Film, gesprochen haben, über die unterschiedlichen Arten, Wasser zu zeigen, gesprochen. Dass man nicht nur Wasser zeigen kann, sondern es gibt immer einen Himmel, immer ein drittes auch, das man einfängt und natürlich den Horizont. Ich hatte das Gefühl, bei ihrem neuen Film haben sie wieder neue Möglichkeiten gefunden, Wasser zu filmen. Es ist ja auch ein Film, der gebaut ist aus unterschiedlichen Einstellungen im Wasser, übers Wasser, durchs Wasser. Wie erarbeitet man das? Ist das eine bewusste Setzung? Also ich brauche jetzt was im Wasser, ich brauche was über Wasser, oder ist es eher eine Suche nach den Bildern, die dann in den Film eingeflochten werden?
Also es ist so ein bisschen, ich recherchiere immer sehr lange und Recherche bedeutet bei mir nicht so sehr am Schreibtisch, auch, aber eben auch sehr stark an den Orten zu sein und mich dem auszusetzen. Das heißt, ich gehe endlose Male dahin und beobachte und gucke, gehe ins Wasser. Das hört sich, ich weiß auch nicht, ob sich das komisch anhört, aber das ist so. Und ich brauche das auch, um das zu entwickeln. Und da ergeben sich dann eben auch diese unterschiedlichen Perspektiven über die Zeit natürlich. Und dann ist es schon sehr klar, dann schreibe ich das und ich weiß ganz genau, wo ich dann was auch drehen will, weil ich diese Orte vorher extrem genau ausgesucht habe.
Sie haben selbst den Film als Anleitung zum Kontrollverlust im Tiefschlaf beschrieben. Was ist denn, ist es eher eine Angst oder eine Faszination mit dem Kontrollverlust? Bei Regisseuren immer eine heikle Angelegenheit, die Kontrolle. Einige mögen sie behalten und sehr wenige geben sie gerne ab.
Ja, das ist gerade bei mir, glaube ich, wirklich auch fast ein Paradox, glaube ich, weil es ist natürlich extrem präzise in vielen Sachen die Entscheidung. Also es gibt sozusagen eine starke Kontrolle da, aber im Sein und im Entwickeln dieses Films und auch später, also so jeder Schritt, ich mache ja viel selber auch sozusagen, ich mache die Kamera, ich schreibe, ich mache die Kamera und so weiter, ist es immer wieder eine neue Betrachtung, also mit jedem Mal. Und dann sind es ganz klare Entscheidungen, aber die kommen sozusagen, die Entscheidungen kommen dann aus einer Öffnung, die vorher stattgefunden hat. Und ich glaube schon, dass das was anderes ermöglicht. Also wenn man sozusagen erstmal empfängt, mehr empfängt als sendet in erster Linie, da passiert was. Es gibt sowas wie Intuition, das sind so ein bisschen so Begriffe, die schnell klein gemacht werden, aber die sind natürlich total spannend und kompliziert, weil das ist eine Form von Wissen und von Erfassen der Welt, was ganz, ganz viele Sinne mit einbezieht, glaube ich. Und für mich ist Kino da einfach halt der Raum. Darüber hatten wir mal gesprochen, aber das ist nach wie vor so. Ich finde es toll.
Regisseurin Helena Wittmann, eine Königin dieses Kinoraums, ehrlich gesagt. Wenn man den Spielfilm Human Flowers of Flesh vielleicht auch bald in Deutschland sehen kann, kann sich jeder selbst eine Meinung bilden. In Locarno war dieser Film definitiv der große Kritikerliebling des Festivals. Ob sie auch die Jury überzeugen konnte und damit einen Preis gewinnen kann, das erfahren wir noch in dieser Sendung. Das österreichische Kino soll uns jetzt interessieren. Das ist gerade sehr erfolgreich auf den großen Festivals unterwegs und das konnten wir jetzt auch in Locarno in den letzten Tagen sehen. Dort feierten im Wettbewerb gleich zwei österreichische Produktionen ihre Weltpremieren, unter anderem der Spielfilm Serviam, Ich will dienen von Ruth Mader. Es ist ein Blick auf ein katholisches Mädcheninternat, erzählt als Horrorfilm über Mädchen und Nonnen, die sich gewaltvoll gegen die Säkularisierung der Welt wehren. Tja, vielleicht ist ja der fanatische Glaube der wahre Horror.
Du hast etwas, was dir nicht gehört. Spiel dich nicht. Du bist hier nur geduldet. Jetzt kannst du den Bußgürtel auf keinen Fall weiter tragen. Musst du mir jetzt zurückgeben.
Bitte schicken Sie mich nicht weg.
Ja, ein kleiner Eindruck aus Serviam, Ich will dienen von Ruth Mader, mit der ich in Locarno nach ihrer Weltpremiere sprechen konnte. Auch übrigens darüber, dass sie ja selbst auf ein katholisches Mädcheninternat zur Schule gegangen ist, in den 1980er Jahren. Daher wollte ich zunächst von ihr wissen, ob sie die Handlung ganz bewusst auch in diese Zeit gesetzt hat.
Ja, es war deswegen notwendig, weil ja die getrenntgeschlechtliche Erziehung in Österreich abgeschafft wurde und auch die Smartphones Einzug gehalten haben. Das wäre auch für den Plot nicht gut gewesen. Also es war ist in den 80er Jahren verortet, aber wirkt sozusagen bis ins Heute hinaus. Ist ja auch von der Umsetzung her sehr zeitlos. Also man könnte auch das Gefühl haben, es ist heute, wenn man nicht genau auf die Kostüme schaut. Und wirkt auch ins Heute dieses Thema hinein.
Das stimmt ja auch, dass dieses Internat ja erstmal so ein Block ist, 5 Stockwerke. Im ersten Moment, wenn Sie das immer so von außen in so einer Zentralperspektive zeigen, hatte ich im ersten Moment das Gefühl fast von einem Gefängnis, nicht wahr?
Ja, aber so hat das tatsächlich ausgeschaut. Also Sie haben das aber umgebaut. Ich habe ja in meiner Schule auch gedreht, tatsächlich, wo ich in der Schule war. Das war ein großes Glück, weil ich aber die Geschichte genau in meine Schule hineingeschrieben habe mit den ganzen Orten. Das war ein ziemliches Risiko, dass wir das auch bekommen. Und genau diesen Turm gab es aber nicht mehr. Den haben sie so verbaut, dass man den nicht mehr filmen konnte, und wir haben das dann mit Computertrick gemacht. Also der ist gar nicht echt, das ist Computertrick, aber ich glaube, man merkt es nicht.
Nee, man merkt es gar nicht, aber man merkt vor allem, dass Sie auch sehr interessiert sind an gewissen architektonischen Bildaufbau. Es ist ja ein Raum, Sie zeigen uns Treppengeländer, auch immer wieder sehr interessant, weil es ja auch viel Genauigkeit erfordert, diese Zentralperspektive aufzubauen. Also in gewisser Weise auch eine Art Horrorarchitektur, dachte ich nach einer gewissen, ne? Weil die Menschen sind zwar irgendwie in diesen Fluren auch so verloren und allein.
Ja, das war auch so. Also wir waren auch ziemlich alleine. Also es war ein großes Gefühl der Einsamkeit und wir haben uns da aneinander geklammert, die Mädchen.
Wenn wir dann eintauchen in die Bindungsspannungen zwischen den Schülerinnen, das fand ich ja ganz interessant. Es vermittelt immer in gewissen Bildern, wenn Sie da Ihre Vorführung machen am Ende des Jahres, sind Sie zusammen ein Kollektiv, aber Sie zeigen ja ganz genau, dass es ja auch ziemlich hart da zur Sache geht zwischen den Mädchen. Es gibt Ausgrenzung, Mobbing würde man heute sagen. Also wie wichtig war Ihnen diese ganz gezielte Bindung und Spannung zwischen den Mädchen zu zeigen, dass es eben kein Kollektiv ist und dass sie sich da schon sehr stark unterscheiden?
Ja, das war wichtig, und auch, dass Gewalt unter Mädchen was Übliches war oder auch ist. Also das wird ja immer so verklärt, naja, das sind ja nur Mädchen und die haben Zöpfchen und reiten mit dem Pony, und das war überhaupt nicht so. Und auch die Spannungen zwischen Klassen waren wichtig zu zeigen, also Oberschicht, Unterschicht, die Unterschicht, die geduldet ist von der Oberschicht. Das war ein sehr spannendes Spektrum.
Jetzt sind diese Mädchen, je nachdem, wie man sie jetzt charakterisieren würde, einige sehr devot dem Glauben verfallen, andere, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ist das, also man denkt so, die sind ja noch sehr jung, diese jungen Mädchen. Sind die von sich aus so diesem Glauben verfallen, oder hat das auch etwas mit dieser Erziehung, mit einer gewissen Indoktrination zu tun? Weil es ja eben so unterschiedlich ist. Man könnte ja sagen, wenn es funktioniert, sind ja alle gleich.
Naja, ich zeige verschiedene Zugänge zum Glauben. Natürlich ist Glauben etwas, was nicht einfach so kommt, sondern die Sehnsucht nach Glaube kommt vielleicht, liegt dem Menschen inne. Oder es wohnt dem Menschen inne, aber sozusagen Glaube wird er vermittelt. Und ich zeige das Spektrum von gleichgültigen bis ablehnenden Kindern bei diesem Gruppengebet oder dieser naive, fast abergläubische Zugang von der AMO oder dieser tiefgläubige Zugang, die schon bereit ist, in den Tod zu gehen, von der Martha. Und dann die Sabine, die wahrscheinlich am typischsten ist für den heutigen Zuschauer, die zweifelt und so immer wieder hin und her schwankt zwischen Glaube und Nichtglaube, was ja das Typischste ist für die heutige Zeit.
Es ist ja auch eine Konfrontation von innen und außen. Also in dem Internat sind die Fragen des Glaubens essentiell und wichtig, und alle müssen sich damit auseinandersetzen. Aber wenn vor allem die Eltern immer wieder reinkommen, merken wir, es ist diese andere Welt. Und es gibt ja diese Konfrontation zwischen der Schwester und dem einen Vater, wo es ziemlich deutlich wird, dass der Glaube da außerhalb keine Rolle mehr spielt.
Genau, das war mir auch wichtig, dass Säkularisierung das Thema ist, also radikaler Glaube in einer immer säkulärer werdenden Welt und wo dieses Katholische nur mehr als Dekor genutzt wird.
Jetzt erzählen Sie diesen Film nicht als Thriller und auch nicht als Drama. Es ist für mich zumindest ein ziemlich eindeutiger Horrorfilm. Sie arbeiten mit Elementen, die man aus der Filmgeschichte kennt. Was auf der Tonspur passiert, ist wirklich atemberaubend zum Teil. Wann im Projekt war es Ihnen klar, die Geschichte, okay, autobiografischer Zugriff, okay, ich will auch Genauigkeit darin haben, aber jetzt kommt das Genre, jetzt kommt das Spiel, jetzt kommt das Kino auch noch mit rein?
Das war eigentlich sehr rasch klar, weil ich auch ein Interesse hatte überhaupt an Thrillern, an Horrorfilm-Elementen, an Fantasy auch, also mit diesen apokalyptischen Bildern, und das bereitet eine große Lust.
Den Film durchziehen gewisse Animationselemente, das fand ich außergewöhnlich, ich fand auch den Stil dieser Animation außergewöhnlich. Da vielleicht zwei Fragen. Welche Rolle für Sie haben diese Animationen innerhalb des Plots, und wie haben Sie diese Animationen erarbeitet und gestaltet? Ja, sind wirklich sehr spezifisch, sehr außergewöhnlich.
Also die Idee war, den Film zu unterbrechen mit Animation, also eine eigene filmische Ebene herzustellen, so eine mystische, bildgewaltige Ebene, dass ich dazu sehr auch fragen kann, vielleicht gibt es das wirklich, den Glauben, vielleicht ist es doch wahr, diese ganzen Glaubenswelten, das Lamm, das aussieht wie geschlachtet, das fahle Pferd. Und wir haben das eben in der Offenbarung des Johannes gefunden, die auch noch nie verfilmt wurde. Und es war schwierig am Anfang, aber wir haben das dann sehr gut gemacht. Oder der Alexander Dworski, der der Animationsdesigner war und das zusammen mit dem Benjamin Urbanek umgesetzt hat, da war es am Anfang mit dem Alexander sozusagen schwierig, diese Ästhetik festzulegen. Aber dann war es wunderbar und er hatte auch große Freiheiten. Also es war im Drehbuch festgelegt, welche Sequenz und so. Aber wie das Pferd genau aussieht, das macht ja er.
Maria Drago spielt ja die zentrale Schwester. Und das ist eine für mich sehr spannende Figur. Zum einen fand ich sie auch traurig. Ich fand es auch als Menschen einen sehr traurigen Menschen. Was ist der Antriebspunkt dieser Figur? Ist es wirklich nur die Wut darüber, dass die Welt um sie herum, also letztendlich auch ihre Lebensphilosophie, nichts mehr wirkt? Oder woher kommt dieser Furor? Ist es vielleicht auch eine Flucht in den Fanatismus?
Naja, ich glaube, dass diese Schwester eigentlich wirklich glaubt. Und sie sucht verzweifelt Menschen, die sie auch zum Glauben, also diese Kinder, die sie auch zum Glauben bewegen kann. Sie bemerkt, dass sie sich in einer Welt befindet, die immer mehr vom Glauben abfällt. Sie kämpft gegen den Niedergang des Glaubens und versucht, in diesen Mädchen sozusagen den Glauben zu sehen.
Die österreichische Regisseurin Ruth Mader über ihren, ja, sehr effektvollen Spielfilm Serviam, ich will dienen, der seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Locarno hatte. Wir fassen weiterhin für Sie unsere Festival-Eindrücke vom heute zu Ende gehenden Filmfestival von Locarno für Sie zusammen und können jetzt auch schon die ersten Gewinner bekannt geben, denn zum ersten Mal verleiht das Festival einen grünen Leoparden für einen Film, der sich künstlerisch mit einem klimarelevanten Thema beschäftigt. Und dieser sogenannte Pardo Verde geht dieses Jahr an den Österreicher Nikolaus Geierhalter, der mit seinem Dokumentarfilm Matter Out of Place, in dem er unterschiedliche Arten der Müllentsorgung auf der Erde beobachtet, geht. Er zeigt darin, wie der Müll gesammelt und zerkleinert wird, wie er im Meer schwimmt und was sowohl staatliche, aber auch private Initiativen tun müssen, um diesen Müll auf unserer Erde zu entsorgen. Es sind große, leinwandfüllende Bilder, die Geierhalter dafür gefunden hat und die uns auch vor Augen führen, dass die ungelöste Umweltverschmutzung den Menschen noch Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte lang noch beschäftigen wird. Im Interview erzählte mir Nikolaus Geierhalter, wie er für seinen Film recherchiert hat und klärt uns auch auf, ob es so etwas wie eine Poesie des Abfalls gibt. Zunächst wollte ich aber von ihm wissen, wie er auf diesen Begriff Matter Out of Place aufmerksam geworden ist, denn er bezeichnet ja zunächst einfach nur Dinge, die hier nicht hingehören.
Wirklich geläufig war es mir ja auch nicht. Matter Out of Place ist etwas, was hauptsächlich beim Burning Man wirklich sehr intensiv verwendet wird, weil dort ja nach diesem Event alles wieder weg muss, was sozusagen menschengemacht ist. Und deswegen ist es dort ein viel umfassender Begriff als nur für Müll. Aber eigentlich wird es verwendet auch so, wie ich es mitbekommen habe, in der Outdoor-Szene ein bisschen, wenn man irgendwo ein Zelt aufbaut im Grünen, dann hinterlässt man einfach nichts und alles, was sozusagen vorher nicht da war und übergeblieben wäre, wäre Matter Out of Place. Und uns hat das einfach gefallen, weil es ja eigentlich, es geht ja nicht nur um Müll, es geht ja einfach um viel mehr, was wir Menschen hinterlassen und was übrig bleibt sozusagen und was eigentlich, wo auch immer es dann übrig bleibt, nicht hingehören würde.
Ist denn so ein Begriff auch der Beginn eines solchen Projektes oder war da erst die Forschung, wir müssen was über den Müll machen in der Welt?
Naja, das Thema war schon einfach Müll. Müll war sozusagen ausgesucht und vorgegeben, aber in der Recherche dann stößt man halt drauf und irgendwann einmal, ich meine, die erste Einreichung, glaube ich, hat wirklich nur Müll geheißen oder sowas, ja, von der Projektentwicklung. Und dann ist Matter Out of Place uns eben quasi über den Weg gelaufen. Und ja, manche Titel bleiben einfach. Es war auch nicht klar, dass der Film wirklich so heißen wird. Das hätte ja auch noch sich ändern können. Aber ich finde das jetzt so in dieser umfassenden Weltsicht eigentlich sehr stimmig.
Weltsicht ist auch das Stichwort, denn wir sehen Säuberungsarbeiten und Müll auf der ganzen Welt. Man ist erstmal ziemlich geschockt, dass die Welt ehrlich gesagt voller Müll ist. Wir haben es nur geschafft, ihn relativ clever irgendwie an den Rand zu schieben. Sie machen ihn ja wieder sichtbar. Wie haben Sie sich die Orte ausgesucht? Denn wir sind auch beim Burning Man in der Wüste von Nevada, wir sind in den Alpen, wir sind am Meer, wir sind fast auf der ganzen Welt. Aber es sind schon sehr spezifische Orte, die sind natürlich jetzt nicht zufällig. Wie haben Sie die ausgewählt?
Müll gibt es tatsächlich überall und Müll hat viele Gesichter und einfach auch der Umgang mit dem Müll ist sehr vielseitig. Und was wir zeigen wollten, war einfach so ein Blick hinter die Kulissen. Ja? Weil wenn wir etwas irgendwie wegwerfen, idealerweise in getrennte Tonnen, damit es schön recycelt wird, dann ist ja normalerweise für Bürger und Bürgerinnen die Geschichte eigentlich erledigt. Man kommt sich auch noch gut vor, weil man sozusagen Müll getrennt hat. Und was dann beginnt, ist einfach ein riesiger Industriezweig oder zumindest ein immenser Aufwand, ja? Diesen Müll zu transportieren, diesen Müll eventuell noch zu sortieren, vielleicht wird er verbrannt, selbst dann bleibt irgendwie Schlacke und Asche übrig, die deponiert werden muss. Also mir ging es einfach darum zu zeigen, dass es eben nicht so leicht ist, dass man es nur getrennt wegwirft und dann ist es erledigt, weil der Müll einfach, Müll hört sozusagen nie auf. Ja? Müll ändert vielleicht seine Form und Müll wird vielleicht kriegt er ein zweites oder drittes Leben, aber irgendwann einmal bleibt es einfach übrig. Was immer wir produzieren, nicht mehr brauchen, nicht organisch ist, geht einfach nicht mehr weg.
Sie zeigen nicht nur die Maschinen, die diesen Müll zerkleinern, verbrennen, sie zeigen auch die Menschen, die das machen. Also sie machen auch die Menschen sichtbar, die man gar nicht so wahrnimmt. Es gibt diese Menschen, nicht wahr? Also der Film macht auch diese Menschen, ihre Arbeit letztendlich sichtbar.
Ja, natürlich, das wollte ich ja auch. Also das ist aber auch etwas von den Dingen, die finde ich, die einfach Kino im Vergleich zu vielen anderen Distributionsformen wirklich schön kann. Ja? Dass man das Publikum mitnimmt zu Orten, zu Environments, das trifft es, glaube ich, besser, oder jedenfalls auch zum Teil geschlossenen Orten, die man normalerweise nicht sieht, weil sie einfach entweder Industriebetriebe sind oder weil sie halt auch nicht schön anzusehen sind, wo man als Mensch auch nicht hingehen will. Und diese Arbeitsplätze und diese Orte sozusagen ins Kino zu transferieren, auf die Leinwand zu transferieren, ohne das irgendwie zu werten, aber einfach sie sichtbar zu machen, das war im Grunde genommen das Ziel des Films.
Was ich ja interessant finde, es gibt ja auch immer wieder sehr poetische Bilder, die Sie dafür finden, wenn der Müll von den Bergen runtertransportiert wird via einer Gondel. Wie wichtig ist Ihnen, dass so ein Bild dann auch eine Schönheit hat?
Ja, es gibt natürlich die Ästhetik des Hässlichen. Und prinzipiell ist auch einmal alles, was viel ist, auf irgendeine Weise einmal im Also beeindruckend und lässt sich auch schön darstellen. Und das ist ja auch ein Widerspruch, mit dem ich immer gerne arbeite. Also im Grunde genommen ist es schrecklich und trotzdem ist es erstaunlich und manchmal denkt man sich, wow und so. Also ich will natürlich gerne, also einerseits die Leute abholen bei etwas, wo man dann dahinter blicken muss, und andererseits ist Kino einfach auch ein Format, das schön sein darf. Ja? Also man kann ja, nur weil ein Thema sozusagen unangenehm ist, muss man ja keinen hässlichen Film machen.
Ist denn dahingehend die lange Einstellung, die eines Ihrer lieblingsvisuellen Mittel ist wahrscheinlich, für Sie immer logisch gesetzt? Weil Sie gucken dem ja sehr lange und aufmerksam zu und es schärft ja auch unseren Blick als Zuschauer. Wir sehen dann plötzlich, wenn wir lange uns auf ein Bild oder auf einen Ablauf konzentrieren, konzentrieren wir uns auch anders auf das Bild.
Ja, ich meine, prinzipiell drehe ich sehr lange. Also die Bilder, die ich drehe, die haben von Haus aus schon einmal einen gesetzten Atem, sage ich einmal. Ja. Und dann sind das natürlich oft Plansequenzen, die so angelegt sind, dass Dinge passieren können und wenn viel passiert und wenn sich Bilder entwickeln, dann haben wir uns dieses Mal auch ein paar Mal wieder dafür entschieden, die wirklich in voller Länge sozusagen auszuspielen. Ja, einfach weil man sich einschaut und weil man Details erkennt und das sind dann auch zum Teil so wie Wimmelbilder, wo einfach ständig irgendwas Neues kommt oder Neues passiert. Also die Länge einer Sequenz sagt ja nicht unbedingt etwas aus. Es geht ja einfach darum, was in dieser Zeit erzählt wird, was man mitnimmt aus dieser Zeit. Und ob man das in einer langen Sequenz dreht oder ob man dann 4, 5 Schnitte hat, ist ja im Grunde genommen nur eine formale Sache. Aber ich mag lange stehende Bilder einfach aufgrund der Konzentration, die entsteht, schon sehr gerne.
Mein Kritiker, ich würde jetzt sagen, dass hier die lange Einstellung natürlich auch die Verweildauer des Mülls auf unserem Planeten widerspiegelt, der einfach sehr, sehr lange da ist. Ne?
Natürlich, das ist ja kein Geheimnis. Also ich meine, wir alle wissen ja eigentlich eh schon ziemlich viel über Müll. Wir wissen, dass er überall ist, wir wissen, dass Kunststoffmüll sowieso ein Problem ist und von selber sich jetzt nicht zersetzt, und wenn dann nur über eine Dauer von hunderten Jahren. Deswegen erzählen wir das alles in diesem Film ja eh nicht mehr, weil es ja sozusagen als so ein bisschen diffuses Vorwissen schon vorausgesetzt werden kann. Das spürt man mit. Also Müll ist ein Thema, das einfach nie aufhört. Deswegen haben wir ja auch angefangen mit dieser Deponie in der Schweiz, wo man irgendwie in den 60er, 70er Jahren geglaubt hat, man deponiert das schön und dann wächst eine Wiese drüber und die Sache hat sich. Jetzt muss man es wieder ausgraben. Ja? Gleichzeitig wird heute immer noch viel deponiert und selbst wenn Müll verbrannt wird, wird die Schlacke deponiert und wer weiß, wann das wieder ausgegraben werden muss. Also es entsteht einfach immer mehr Zeug, matter out of place, was auch immer, das in irgendeiner Weise jetzt mehr oder weniger sachgerecht behandelt wird. Und trotzdem wissen wir, es wird uns auch in Zukunft wieder Probleme machen. Und gleichzeitig entsteht noch mehr. Also es ist einfach ein Problem, das wir total irgendwie, glaube ich, ja, nicht im Griff haben, wenn man so will.
Was treibt Sie eigentlich an? Das ist ja ganz interessant. Aktivismus? Ist das Aufklärung? Ist das Neugier gegenüber diesen Prozessen? Weil die Filme haben nichts Aufdringliches. Also, und trotzdem gehen Sie natürlich auf den Grund der wesentlichen Dinge, die unser Leben letztendlich bestimmen.
Naja, wahrscheinlich ist irgendwie jeder Film ein Versuch, das absurde Phänomen Mensch ein bisschen besser zu verstehen. Und ob man das sich jetzt an verlassenen Orten anschaut oder an sozusagen großen Baustellen wie im letzten Film oder jetzt bei Müll, ist ja eigentlich dieselbe Neugierde. Irgendwie geht es immer darum, sich mit ein bisschen Abstand anzuschauen, was tun wir hier eigentlich und zu versuchen, das ein bisschen einordnen zu können. Aber es ist jedes Thema eigentlich, glaube ich, nur ein Vehikel, um irgendwie ein bisschen auch festzuhalten, auch zu dokumentieren, was wir jetzt hier in der Gegenwart eigentlich auf diesem Planeten so alles anrichten.
Soweit der Regisseur Nikolaus Geierhalter, Gewinner des Grünen Leoparden für den besten klimabewussten Film in Locarno. Und gleich verkünden wir den Gewinner des Goldenen Leoparden. Der Goldene Leopard der 75. Ausgabe der Filmfestspiele von Locarno ist verliehen. Wir kennen den Gewinner. Die Jury rund um den Schweizer Produzenten Michel Merkt hat ihn bekannt gegeben. Es ist die brasilianische Regisseurin Julia Murat, die den Preis bekommt für ihren Spielfilm Regra 34, also Regel 34. Und auch sonst gingen die Preise vor allem an das Kino aus Süd- und Lateinamerika. Anke Lewicke, Filmkritikerin, ist noch bei mir im Studio. Anke, wie ordnest du denn jetzt diese Entscheidung der Jury ein? Ein, ja, guter Gewinner dieses Festivals?
Na, ich finde, es ist auf alle Fälle ein Gewinner, der für eines der Leitmotive des Festivals steht. Und es war ja ein sehr physischer Jahrgang und physisch in dem Sinne, dass die Figuren, das waren meistens junge Frauen, mit ihrem Körper also wirklich aktiv ins Geschehen eingetreten sind. Sie haben mit ihrem Körper Geschlechterpolitik betrieben. Sie sind gegen tradierte Rollenverständnisse vorgegangen. Sie haben aber auch versucht, sich neu zu entdecken, jenseits aller Rollen. Und da passt der brasilianische Film Regel 34 ja vielleicht ganz gut rein. Es geht um eine junge Jurastudentin, Simone, die eben gerade beschäftigt ist mit Fällen männlicher Gewalt, häuslicher Gewalt. Und gleichzeitig in ihrem Privatleben verdient sie aber ihr Geld, indem sie im Internet sich pornografisch präsentiert und damit Tokens bezahlt wird. Und sie interessiert sich immer mehr für Grenzüberschreitungen, für Gewalt beim Sex. Und diese beiden Welten bedingen sich ja auf ganz interessante Weise in diesem Film, weil wenn sie dann was von den Frauen hört, nimmt sie ihre eigene Sexualität nochmal anders wahr und genauso ist es umgekehrt. Also ich fand dieses Wechselspiel schon ganz interessant. Wie ist es dir gegangen?
Es ist interessant, aber auch schon recht konstruiert, nicht wahr? Also dieses eine, der Kontrollverlust beim Webcam-Sex, diese Steigerung, das Radikalere, dieses Anonyme der Masse des Internets auch immer stärker an sich reinlassen, das spricht ja auch von Selbstbestimmung des Körpers. Ich mache mit meinem Körper, was ich möchte. Auf der anderen Seite ist die Gegenüberstellung gegenüber dem rechtlichen Rahmen, dem Strafgesetzbuch Brasiliens, ein bisschen konstruiert. Ich finde diese Entscheidung jetzt interessant. Interessant auch in der Kombination mit dem zweiten großen Gewinner, denn es gibt noch einen Film aus Lateinamerika, der drei Preise gewonnen hat und eigentlich der eigentliche Abräumer ist, wenn man ehrlich ist, denn diese drei Preise gingen an einen Film der kostarikanischen Regisseurin Valentina Maurel. Schöner Titel. Ich habe elektrische Träume. Preis für die beste Regie, sowohl aber auch die Hauptdarstellerin als auch die beste Hauptdarsteller wurden ausgezeichnet. Ein Film, der die Jury wirklich begeistert hat anscheinend.
Ja, und diesem Film hätte ich höchstwahrscheinlich eher den Goldenen Leoparden gegeben. Auch sehr physisches Kino, weil es geht hier um eine 15-jährige Eva, die eben mit ihrem Körper, der ja noch in der Pubertät ist, so auch die Welt entdeckt. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, sind in der Trennung. Sie will zu dem Vater, weil es da mehr Freiraum gibt, der Künstler ist. Aber der Vater hat auch so Aggressionsschübe. Gleichzeitig verliebt sie sich in einen Mann, der dem Vater sehr ähnlich sieht, hat mit ihm auch den ersten Sex. Also sie arbeitet sich ganz bewusst an Männerbildern ab und man kommt so richtig rein in ihre Wahrnehmung, spürt eben, wie sie mit ihrem Körper in diese Welt eintaucht, wie sie mit ihren Freundinnen dann auf Partys geht, wie sie onaniert, masturbiert. Also den Film fand ich schon, hatte eine sehr schöne, intensive Innenperspektive.
Der große Preis der Jury und damit der letzte Preis, den diese Jury vergeben hat, ging an einen Film, den ich sehr mochte, den ich auch sehr ins Herz geschlossen habe und dem ich auch ein großes Publikum jenseits dieses Festivals wünsche. Es ist eine kleine philosophische Komödie aus Italien, Gigi La Legge von Alessandro Comodin. Ja, was macht dieser Film? Er folgt einem Dorfpolizisten aus dem Friaul, zeigt ihn beim Autofahren, beim Rauchen, beim Zuhause sitzen, aber vor allem beim Autofahren. Ein Mann, den wir aber dann doch sehr intensiv kennenlernen. Er ist irgendwie alleine auf dem Fall eines Selbstmordes, aber er sieht auch Dinge, die wir nicht ganz sehen. Es ist ja auch viel Warten, viel Redundanz, aber in dieser Redundanz ist auch ein Geheimnis versteckt.
Ja, weil er ja immer wieder mit seltsamen Pflanzen spricht. Irgendwas tut sich in seinem Garten und der Garten ist wirklich ein unglaublicher Dschungel. Und dieser Polizist hat ja wirklich noch sowas, ja, mein Freund und Helfer. Ja. Also man hat das Gefühl, oh, da kommen alle rein und könnten sich an seine Schulter legen. Und der Film ist, da gebe ich dir völlig recht, sehr kunstvoll gebaut, wie eine Fuge, also die Redundanzen. Und Zunächst kommt da auch jedes Mal eine andere Tonlage rein. Es gibt eine neue Frau im Hauptquartier, mit die ihm mal sagt, was er jetzt machen muss. Und man spürt, oh, er verliebt sich, darüber kriegt man seine Einsamkeit mit.
Per Funk, ne? Die flirten per Funk. Ja, ja. Ja, ja.
Das ist schon sehr schön, vor allen Dingen auch, wie der Schauspieler das spielt, wie er dann lächelt. Aber wenn sich die Szene 4 oder 5 Mal wiederholt hat, kam für mich eben nicht mehr die neue Tonlage auf. Und da ist der Film immer so ein bisschen stecken geblieben.
Ja, ein kleiner Dissens an dieser Stelle. Ich finde, man bleibt nicht stecken. Man fliegt durch diesen Film und sitzt in diesem Auto, auch in diesem friaulischen Akzent, der dann oder Dialekt eher gesagt, der auch neu ist und auch mal anders ist, für mich zumindest auch so eine gewisse Art auch wieder von Mysterium geöffnet hat. Anke, wir müssen darüber jetzt sprechen, weil wir haben jetzt so das deutschsprachige Kino und nicht nur in den letzten Tagen, auch in dieser Sendung jetzt gelobt, von Helena Wittmann an Oren mit Piaf vor ein paar Tagen auch. Keine Preise ans deutsche Kino, auch nicht ans deutschsprachige Kino. Was macht das, wenn solche avantgardistischen, mutigen, jungen Filmemacher komplett leer ausgehen auf solchen Festivals, wo es ja um Aufmerksamkeit geht?
Naja, immerhin hatten sie ja trotzdem eine Teilnahme am Wettbewerb, haben viel tolle Kritiken bekommen und Piaf war sicher, was Körper und Identitäten betrifft, der abgefahrenste Film, weil es geht ja um eine junge Frau, die dann Pferdeschweif hat und damit neu ihre Sexualität und sich entdeckt. Und ich freue mich, dass sie beide so positiv wahrgenommen sind. Natürlich hätte ich ihnen beide gerne einen Preis gegönnt, weil sie sind nicht mit Länderförderung entstanden. Es ist keine Fernsehanstalt drin. Das ist alles kulturelle Filmförderung, BKM. Und ich finde das toll, dass das BKM solche Sachen, Projekte finanziert. Und ich finde, das ist eine Förderung, die wirklich aufgestockt werden muss, während die Länderförderung für mich wirklich mehr wirtschaftlich gehen könnte. Wir brauchen viel mehr Geld für diese künstlerische Förderung und da auch neue Leute in den Gremien, die darüber entscheiden.
Mehr Analyse der Gewinner und auch ein Rückblick auf das Festival von Locarno heute ab 23.05 Uhr mit Anke Lewicke im Kulturmagazin Fazit der Kultur vom Tage. Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur, zu Ende.